Ja, hallo Vincenzo, guten Tag. Nach verschiedenen technischen Problemen haben wir es jetzt geschafft. Ja, du hast eine Webseite, die heißt Ohne ein zweites. Das hört sich nach Non-Dualität an. Hat es was damit zu tun?
Ja, also könnte man sagen. Also das sind für mich letztendlich nur erstmal Wörter, die etwas zu beschreiben versuchen, was man in Wahrheit natürlich nicht beschreiben kann. Also man könnte es auch Satsang nennen oder Advaita, Non-Dualität. Worauf es halt hinaus weist, ist halt unbeschreiblich. Es sind halt einfach nur bestimmte Genres, die schon mal die Richtung aufzeigen sollen, worum es circa geht.
Also könntest du deine Veranstaltung auch Satsang nennen?
Ja, also ich mache da jetzt keinen großen Unterschied. Also ich richte mich da eher so nach dem Publikum. So, wenn man jetzt unter diesem Zusammensein, spirituellen Zusammensein jetzt Satsang angibt oder Non-Dualität, dann weiß das Publikum mehr, worum es da circa geht. Aber man könnte es auch Nicht-Dualität nennen. Also ich hänge mich jetzt nicht so wirklich an den Genre auf.
Und worum geht es?
Es geht darum, also die Lehre könnte man zusammenfassen in das, was ohne Zweites ist. Das, was ohne Zweites ist, kann man nicht beschreiben, nicht andeuten. Jedoch haben wir halt nur diese Sprache und dann versuche ich halt mittels dieser Sprache, die halt dualistisch geprägt ist, das anzudeuten, was man halt nicht andeuten kann. Und man könnte sagen, auf dieser scheinbaren relativen Ebene geht es darum, dass eine Art Erkenntnis passieren kann, dass klar ist, dass das, was sich scheinbar zeigt, das Gesuchte ist. Dass es das ist, was man nicht benennen kann, was ohne Zweites ist. Und ich nenne es gerne, also ich habe eine Vorliebe für Namen oder Bezeichnungen, die ein bisschen mit, die etwas mit einer energetischen Natur zu tun haben. Deswegen nenne ich es gerne Seinsfühlung oder spürbare Frieden. Aber man könnte auch Weite, Stille, Seite, Einheit, also es gibt dafür keinen wirklichen Namen, der das treffen kann, was keinen Namen hat.
Was sich jetzt zeigt, sind ja Wahrnehmungen und Empfindungen, die man hat im Moment. Das ist es also.
Ja, also für das gedankliche Ich ist es das natürlich nicht. Also auf dieser, man könnte sagen, sogenannten relativen Ebene ist da ein Ich, das nach etwas sucht, was es glaubt, verloren zu haben, dass es in der Zeit finden kann und sucht dann nach etwas, ich sage jetzt mal, Besonderem, gibt dem vielleicht den Namen Erleuchtung, Erwachen und so weiter. Und das Ich ist gar nicht in der Lage, dies zu finden und dies zu erkennen, weil auf dieser relativen Ebene stellt das Ich im Prinzip die Kontraktion dar, dessen, was es eigentlich sucht oder glaubt, verloren zu haben. Und es kann passieren, unabhängig davon, was ein Ich glaubt, dafür tun zu können oder nicht tun zu können, dass eine scheinbare Verschiebung stattfindet, dass klar ist, dass das, was man glaubt, verloren zu haben, in Wahrheit ohne Zweites ist. Das heißt, der scheinbare Weg, die Suche, die Verzweiflung, das, was sich gerade zeigt, also der Stuhl, der Tisch, der Raum, das Interview, das ist das, was man glaubt, verloren zu haben. Das ist das Gesuchte, was ich in Anführungszeichen Frieden nenne, spürbaren Frieden.
Wenn du von ich redest, hört sich an, als wenn das was Konkretes wäre, aber im Grunde sind es doch nur Gedanken, also der Gedanke, ich bin oder ich bin die Person oder der Mensch oder so, ja.
Richtig, ja. Ja, das gedankliche Ich, genau, das ist eine Fiktion, das sich mit weiteren Gedanken, den Emotionen und dem Körper gleichsetzt. Es ist nicht nur gedankliche Natur, es wird auch energetisch so gehalten. Das bedeutet, es ist eine tatsächliche energetische Kontraktion, könnte man sagen, dass es auch tatsächlich so empfunden wird. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich denke jetzt, dass es kein Ich gibt, dass alles eins ist. Das würde nichts nützen, denn man würde es dann trotzdem, es würde trotzdem nicht so empfunden werden, da es halt auch energetisch so kontrahiert ist und dadurch auch so empfunden wird. Und solange das so ist, ist da einfach Suchen und die hundertprozentige, das Ich wird zu 100% ernst genommen, geglaubt. Man glaubt zu 100%, ich bin dieses Ich, ich bin am Leben. Und ich habe nur eine gewisse Zeit und ich muss das Aufwachen erreichen, bevor der Tod kommt. Und in diesem Zustand der Spannung und der Hoffnung gleichzeitig lebt dann dieses sogenannte Ich und hält sich natürlich dadurch auch am Leben, durch diese Grundspannung, die es immer mit sich trägt. Und es kann passieren, unabhängig der Umstände, dass halt, man könnte sagen, das, was Sehen ist, dass klares Sehen passiert, dass da halt ein Ich ist, dass da halt Suchen ist und Stress ist und Bemühungen sind. Und dann, durch dieses Sehen ist schon mal eine Art Nicht-Identifikation auf dieser relativen Ebene scheinbar klar, dass da schon mal so ein scheinbarer Wechsel passiert von ich bin identifiziert hin zu, aha, ich sehe das gerade. Aber da ist noch eine Grundidentifikation drin, eine leichte vielleicht, eine subtile. Da ist immer noch eine Trennung, da ist noch jemand, der glaubt, jetzt nicht identifiziert zu sein, jemand, der glaubt, noch ein Ich wahrzunehmen, das verzweifelt sucht, ist immer noch so ein Wechsel. Aber wenn spürbar wird, was sieht, dann ist er nur noch diese Vibration, nur noch Einheit, wie man es auch nennen will, man kann es nicht benennen. Ich nenne es jetzt einfach mal, dann ist er nur noch diese spürbare Einheit. Diese Erkenntnis passiert keinem Ich. Das Ich erkennt nicht die Einheit. Das Ich spürt auch nicht die Einheit. Das ist eine Erkenntnis, ein energetisches Erfassen, was aus sich selbst heraus passiert. Es ist ein nicht konzeptuelles Wissen, was nichts mit dem zu tun hat, was scheinbar da vorne passiert. Ich benutze das Wort scheinbar sehr oft, weil man kann schwer auf dieses Wort verzichten, denn wenn es nur das gibt, was ohne Zweites ist, dann kann im Endeffekt nichts passieren. Das ist das, was man bei Papaji mal gehört hat, als er sagte, nichts ist je passiert. Das ist eine energetische Erkenntnis, könnte man einfach mal als Beispiel sagen, die wie gesagt nichts mit dem Ich zu tun hat. Aber in dieser sogenannten relativen Ebene sprechen wir halt mit der Sprache, die immer dualistisch ausgelegt ist. Selbst wenn wir jetzt einen nicht-dualistischen Sprachstil bevorzugen würden, würde da immer noch etwas sehr Relatives passieren. In Form von Worten. Und daher muss man einfach sagen, okay, es gibt den Tisch, aber nur scheinbar. In Wahrheit ist das hier, das, was man nicht begreifen kann, nicht haben und nicht verlieren kann. Das, was ohne Zweites ist. Passiert scheinbar als Tisch, bleibt dennoch das, was unbegreifbar ist. Das eine passiert scheinbar als zwei und bleibt dennoch eins.
Und der Tisch kann weiter Tisch benutzt werden, auch wenn er das eine ist.
Also ist ja natürlich, es gibt nur das, was ohne Zweites ist, als Impuls sage ich jetzt mal. Und das Leben, wie wir das jetzt kennen aus der identifizierten Form, bleibt eins zu eins, wie es ist. Nur man könnte sagen, dass man weiß jetzt, was das Leben ist. Das Leben ist nicht etwas Geteiltes, es ist nichts Relatives. Es ist nicht so, dass es da Form gibt und da Leere gibt, dass es Leben und Tod gibt, dass es eine physische Form und eine feinstoffliche Form gibt, dass in Wahrheit alles dasselbe ist und dasselbe ist das, was sich scheinbar zeigt und was sich scheinbar zeigt, ist somit das, was ohne Zweites ist. Da ist nur dasselbe, das scheinbar als verschieden passiert und doch dasselbe bleibt. Aber es ist vom Verstand her nicht zu erfassen, nicht zu begreifen. Der Verstand ist das Unbegreifliche, das scheinbar als Verstand passiert und doch das Unbegreifliche bleibt. Es ist energetisch. theoretischer Natur. Es ist hier oben nicht zu verstehen oder zu begreifen. Und selbst wenn man es intellektuell dann doch versteht und man versteht das Prinzip von dieser nicht-dualen Lehre, bringt es auch nichts. Denn es ist ein Unterschied, spüren oder energetisch zu denken oder tatsächlich, wenn diese Spürbarkeit da ist, in Anführungszeichen. Weil es gibt, wie gesagt, kein Wort dafür. Man könnte auch sagen, alles ist nichts oder es sind nur Worte.
Gibt es irgendwas, was diese Einsicht und die energetische Veränderung fördert?
Das ist eine sehr schöne Frage. Es ist so, es kommt auf die Perspektive an. Wenn man sich natürlich jetzt für ein Ich hält, dann scheint es Dinge zu geben, nicht für jedes Ich. Also sagen wir mal, von 7 Milliarden Menschen gibt es 7 Milliarden verschiedene Konditionierungen. Und jedes scheinbare Ich hat dann seine eigene und hat auch dementsprechend dann seine Vorlieben. Der eine meditiert vielleicht lieber in Stille, der andere geht vielleicht lieber zu einem Satsang, ein ganz anderer gleicht seine Chakren aus. Also jeder hat so seine Methode und seinen Stil. Und für jeden individuell gibt es etwas, was ihm mehr Wohlbefinden verschafft und was ihm auch das Gefühl verschafft, dass er auf einem Weg ist, der immer besser wird, immer angenehmer wird und das Ziel scheinbar immer näher kommt. Das ist in dem Sinne auf dieser relativen Ebene scheinbar gegeben. In Wahrheit jedoch ist es so, dass dann nur das eine ist, das als 7 Milliarden verschiedene scheinbare Wege passiert und dass das eine, was nicht mehr wird, was bereits schon vollkommen ist, sich einfach so zeigt. Es zeigt sich vielleicht bei dem einen, dass er jahrelang auf der Suche ist, alle möglichen Methoden praktiziert und es dann letztendlich doch bei der Suche bleibt. Und das nicht das, was man in Anführungszeichen Erwachen nennt, passiert. Es ist trotzdem das eine, es ist trotzdem das Gesuchte, die Einheit, auch wenn es nicht so empfunden wird. Das Sein zu spürbar zu wissen, ist das Sein. Das Sein nicht spürbar zu wissen, ist das Sein. Die Wahrheit ist Sitzen und Stehen gleichzeitig. Es ist nichts für den Verstand in dem Sinne. Aber es kann auch passieren, dass jemand vielleicht nie in seinem Leben sich mit Spiritualität befasst hat und dann auf einmal, vielleicht ist es ein Suchtmensch und peng. Wow, einfach nur dies. Das Leben auf dieser Ebene ist ein Mysterium. Es kann sich als scheinbar alles zeigen oder auch nicht. Es gibt da keine Spielregeln. Es ist ein Mysterium. Aber alles, was passiert, ist einfach so, wie es sich entfaltet. Natürlich scheinbar entfaltet.
Also gibt es nichts Förderndes.
Es gibt auch nichts Förderndes. Man kann die Frage nicht wirklich beantworten. Wenn jetzt jemand den Impuls hat, zum Beispiel zu einem Satsang zu gehen, dann wäre es falsch zu sagen, das ist richtig, das musst du auf jeden Fall machen, sonst passiert kein Erwachen. Und es wäre falsch zu sagen, nein, mach das nicht, das brauchst du nicht, es gibt nur das, was ohne Zweites ist. In beiden Fällen wäre es nicht wirklich 100% effizient. Was man sagen könnte ist, das, was sich scheinbar zeigt, solange ein Ich da ist, das glaubt zu existieren, könnte man einfach zulassen, so wie es ist, und vielleicht unter dem Impuls mitgeben, dass was passiert durch ein Körper-Geist-System, dass etwas zugelassen wird oder auch nicht zugelassen wird, ist bereits die Gnade, ist bereits das Gesuchte, das sich scheinbar so zeigt und doch das Gesuchte bleibt. Das bedeutet, wir können auf dieser Ebene nichts richtig machen. Und auch nichts falsch. Es ist einfach ein Sehen oder Nichtsehen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich hatte einen langen, relativ langen Weg. Ich habe circa, also ich in Anführungszeichen natürlich, circa 14 Jahre ging bei mir eine scheinbare Suche. Und als die Suche scheinbar zu einem Ende kam, war klar, dass es nie eine Suche gab. Und dass alles, was ich scheinbar getan habe, um das zu erreichen, was bereits ohne Zweites ist, war damit nichts Richtiges und nichts Falsches. Und die Erkenntnis, dass dies das schon ist, wenn die sich nicht einstellt, ist auch das. Man kann da nichts richtig oder falsch machen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung oder sehe ich auch so. Aber bei mir war es oder ist es so, dass Kontakt mit Menschen, die das verwirklicht haben oder leben oder bei denen das klar ist, was du gerade gesagt hast, beschrieben hast, dass der Kontakt förderlich ist. In welcher Weise auch Winne.
So war es auch bei mir. Ist richtig, ja. Das ist korrekt, das sehe ich auch so. Aber es ist das, was sich bereits zeigt. Das ist der Unterschied. Solange eine Identifikation besteht, passieren viele Dinge, die förderlich sind. Letztendlich alle. Aber scheinbar für das Ich glaubt es, dass nur manche Dinge förderlich seien. Das Ich denkt immer, wenn nur die Sonne scheint, ist es immer gut für mich. Wenn es regnet, sei es für mich schlecht. Also viele Dinge passieren in den Glauben des Ichs förderlich. Und das ist dann auch so, wie es sich dann einfach scheinbar zeigt. Das heißt, das, was ohne Zweites ist, passiert dann scheinbar als Vollkommenheit, als ein Suchender, der jahrelang sucht und vielleicht nicht zum seinem vorgestellten Ergebnis kommt. Dann besucht der spirituelle Lehrer und in diesem Kreis, sage ich mal dann, in einem Satsang oder auf irgendeinem anderen spirituellen Zusammensein, ist dann so eine Art Unterstützung da, die man auch wieder als energetischer Natur benennen könnte. Und dann könnte es passieren, dass das dann eine ausschlaggebende Unterstützung ist. Und dann könnten andere Leute, die daneben vielleicht sind, sagen, guck, jetzt hast du so viele Jahre meditiert, warst du einmal bei einem Lehrer und zack, ist es passiert. So kann das dann aussehen aus der scheinbar identifizierten Sichtweise. Aber aus dieser sogenannten Sichtweise, wo eine tatsächliche Verschiebung der Wahrnehmung passiert, hin von ich bin ein Ich, eine Person, hin zu es gibt nur das, wird es dann nicht mehr so empfunden. Die Empfindung ist dann einfach nur dies, einfach nur das Unbeschreibliche. Alles, was je war, ist und sein wird, war das. Ist das und wird das sein? Da ist dann nicht mehr das Gefühl, dass irgendwas schiefgelaufen ist, ein Faktor im Leben kam, der jetzt geholfen hat und jetzt ist alles super und ich bin auf ewig dankbar. Nein, da ist eine Natürlichkeit, die so natürlich ist, die nicht anders sein kann und das ist dann, ja, es ist unbeschreiblich, es ist energetischer Natur. Also man kann es schwer dann in Worte fassen. Aber solange Identifikation oder scheinbare Identifikation besteht, ist es zu 100% so, dass wenn man zu einem Satsang geht oder sich mit Spiritualität überhaupt beschäftigt, dass das Tag für Tag, Stück für Stück hilft. So wird es empfunden und so auf dieser Ebene kann man auch sagen, dass es so sich scheinbar dann zeigt. Aber wenn es passiert, ist klar, es war immer das. Identifikation ist Einheit und Einheit ist Identifikation. Es gibt keine Trennung mehr. Es ist nur noch das Unbeschreibliche spürbar.
Kannst du über deine Geschichte sprechen, also bei welchen Lehrern du gewesen bist, oder ist das jetzt alles uninteressant im Nachhinein?
Im Nachhinein, ja, es kommt darauf an, wie man das sieht. Also es ist im Nachhinein. Ich weiß, was du meinst. Im Endeffekt ist alles uninteressant im Nachhinein, weil da ist einfach eine Klarheit, dass es nichts als das Gesuchte gibt. Aber wenn man es so stehen lässt, klingt das ein bisschen kühl natürlich. Und dieser Zustand hat nichts mit Kühle zu tun. Das ist die bedingungslose Liebe. Es ist das, was Liebe ist. Ich sag mal, das ganze Leben, wie es sich entfaltet hat, war diese Liebe. Und irgendwann mal gab es scheinbar einen Punkt, wo es klar war, dass es nur das gibt. Und alles, was passiert ist, könnte man auf relativer Ebene sagen, hat dazu beigetragen. Oder man könnte sagen, war bereits die Liebe, die sich scheinbar so entfaltete, bis zur Erkenntnis, dass es immer nur dies war. Das eine ist etwas persönlicher ausgedrückt, das andere etwas unpersönlicher ausgedrückt, aber es bedeutet beides letztendlich dasselbe. Und um auf die Frage zurückzukommen, wenn du möchtest, kann ich natürlich beantworten, bei welchen Lehrern ich war und wie sich ungefähr das alles zugetan hat.
Ja, da sich ja keine Geschichte wiederholt und das für jeden Menschen anders ist, braucht man es auch nicht zu erwähnen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass du dich in einer Segenslinie fühlst. Also es gibt ja Lehrer, die berufen sich so auf Ramana und Papaji und also nennen das dann Segenslinie. Also das ist bei dir nicht so der Fall, ne?
Also hier ist kein Mir mehr und ich sehe auch kein Du oder sie, sondern wenn ich das Unbeschreibliche jetzt versuchen zu beschreiben, würde ich sagen, hier ist einfach nur spürbarer Frieden. Das ist die Wahrheit. Sonst ist nichts. Es gibt nur das. Und da das ohne Zweites ist, ist dieser Frieden und er ist nicht gleichzeitig, weil es nichts Relatives dazu mehr gibt. Es gibt nichts Zweites mehr dazu. Das ist nur das. Und das kann sich auch nicht zeigen. Es zeigt sich auch nicht scheinbar. Nur ich benutze das Wort, dass es sich scheinbar zeigt, damit eine gewisse Kommunikationsbrücke möglich ist. Weil wenn ein Körper-Geist-System aus dem Verstand letztendlich seine Wirklichkeit interpretiert, dann ist das diese Sprache schwer zu verstehen. Unmöglich, genauer gesagt. Und durch bestimmte Wörter, scheinbar zum Beispiel, kann man da eine Brücke schlagen, wenn man halt diesen nicht-dualen Stil in dem Fall gerade wählt. Und daher, ich empfinde jetzt nicht, dass ich erwacht bin und mal nicht erwacht war. Ich empfinde mich nicht als ein Mensch. Ich habe 0% das Gefühl, ein Mensch zu sein, hier zu sitzen und mit dir zu sprechen. Hier ist einfach nur Vibration. Mehr ist hier nicht. Da ist nur das. Das scheinbar als Gespräch, als Menschsein, Tischsein, Wandsein passiert und dennoch das bleibt, was Frieden ist. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jeden Abend stundenlang Ramana gelesen und mir ein Foto aufgehangen, ist es das eine, das scheinbar als dies passiert und doch das eine bleibt. Und so redet man natürlich nicht im Alltäglichen, wenn man zur Bäckerei geht und sagt, ich hätte scheinbar ein Brot geschnitten, bitte, und ich bezahle scheinbar. Gut, das ist auch nicht notwendig, weil das eine ist das eine, egal ob man es etwas dualer ausdrückt, etwas nicht dualer ausdrückt, das spielt gar keine Rolle. Es gibt keine verschiedenen Lehrer und es gibt keine verschiedenen Lehren. Es gibt keine besseren Wege, es gibt auch keine schlechteren Wege. Und den Weg und den Lehrer gibt es sowieso nicht. Da ist nur das, was unbeschreiblich ist und doch ohne Zweites ist. Das ist nur bedingungslose Liebe, die einfach ist. Und der Weg, der scheinbare Weg von mir, hatte alle Nuancen drin, die ich mir eigentlich vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ein paar andere gab. Von alle Bücher lesen, die es in einer Buchhandlung gab, meditieren bis zum geht nicht mehr, Bäume sogar hochgeklettert, weil ich gehört habe, dass es besser sei für Energiezentren und so weiter. Intensiv spirituelle Lehre besucht, mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Es war so bei mir, ich habe gedacht, entweder wache ich auf oder ich sterbe. Aber so weiterleben, das geht nicht. Das ist alles im Leben auf dieser scheinbaren relativen Ebene, hat mich höchstens 2 Wochen befriedigt. Egal was das war. Es war einfach ein Zustand von Drang, von Suche, von es muss anders, es muss was anderes geben. Das kann nicht sein. Wir geboren werden, dem Geld hinterherlaufen, 2 Wochen zufrieden sind, wenn wir uns ein Haus kaufen oder einen Porsche kaufen und dann, wenn man überhaupt 100 Jahre schafft, die so schnell vergehen und danach kommen die ganzen Theorien, was danach, davor sei, also das kann es nicht gewesen sein. Und dann war dieser Drang so stark und alles Mögliche. Hätte mir einer gesagt, spring vom Haus und du wachst auf, hätte ich es wahrscheinlich noch gemacht. Also es war eine sehr intensive Suche. Der scheinbare Vincenzo war leider sehr, sehr ehrgeizig, so dass er auch sehr, sehr gelitten hat scheinbar. Und jetzt, in dem Sinne, kann ich darüber reden, als ob das die Geschichte von jemand anders wäre, als ob das ein schöner Traum sogar im Nachhinein war. Jetzt, es ist nicht mehr vorstellbar, dass es irgendetwas gibt, was nicht das Gesuchte ist. Es ist die Vorstellung selber ist das. Es ist unbeschreiblich und es ist gleichzeitig das, was sich zeigt, exakt so, wie es sich zeigt. Und da es ohne Zweites ist, kann es sich nicht zeigen. Also scheinbar, wie es sich zeigt. Deshalb das Wort scheinbar oft. Denn wenn ich sage, es gibt nur das und das passiert als der Tisch, dann sofort zwei. Ah, also es gibt das und es gibt den Tisch. Also gibt es auch ein Ich, also gibt es auch mich und ich bin ein Mensch und ich kann das spüren und vertiefen und irgendwann mal habe ich es so weit geschafft, dass ich das 24 Stunden spüre und dann bin ich erleuchtet. Dann kommen diese Vorstellungen. Und das Ich ist halt die Kontraktion selbst. Das Ich ist sein eigener Rückschritt. Wenn man dann den Impuls gibt, zu sagen, okay, was immer passiert, ist okay, meditiere, mach Bungee springen, mach was du möchtest, das ist es bereits. Wenn du es mal vergisst, erinnere dich dran. Und wenn es dann passiert, ruf mich an. Da ist einfach nur das Gesuchte.
Ja, und vor allem gibt es kein Ich umzu. Also zum Beispiel intensive Suche bringt Erkenntnis. Also es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt immer nur das, was gerade ist. Und das ist unabhängig von allem, was vorher war und was nachher sein wird. Ja?
Ja, nicht ganz. Also ich verstehe, was du meinst. Ich würde es noch mal ein bisschen ergänzend sagen. Im Endeffekt, klar, es gibt keine Ursache und keine Wirkung, aber auf der relativen Ebene natürlich schon. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich mache eine Stunde Yoga und fühle mich danach super, wenn ich das nicht mache, nicht. Klar, das eine, was ohne Zweites ist, passiert so, dass wenn ein Körper-Geist-System eine Stunde Yoga macht, je nach System, dass es sich dann besser fühlt, als wie wenn es vielleicht es nicht macht. Trotzdem ist da nur sein. Wenn mir ein Stein auf den Fuß fällt und der schmerzt und ich gehe zu einem Arzt und lasse das wieder behandeln, dann ist das sein. Der Stein ist sein, der Fuß, der Schmerz, die Behandlung. Also Ursache und Wirkung gibt es, aber nicht als Ursache und Wirkung, sondern als das eine, das scheinbar als Ursache und Wirkung passiert, aber doch das eine bleibt. Der Verstand kann, vielleicht will er es auch nicht akzeptieren, braucht er auch nicht, weil das, was ich rede, nichts mit dem Verstand als solches zu tun hat. Wenn wiederum klar ist, auf einer energetischen Ebene, worüber ich hier spreche, ist der Verstand das. Dann gibt es kein energetisches Zentrum, was den Verstand überwunden hat, sondern dann ist da nur noch das. Der Verstand, das Werkzeug, das man Verstand nennen kann, ist das eine, das scheinbar als Verstand passiert und auch das eine bleibt. Und auf dieser Ebene kann man also weiterhin, kann es passieren, dass weiterhin täglich, wir setzen alle täglich Ursachen und haben alle täglich dadurch Wirkungen. Aber es ist einfach nur das unpersönliche eine, das scheinbar so sich zeigt. Und daher, wie du bereits gesagt hast, je nach Interpretation nicht wirklich eine, ja, das kann man jetzt, kann man so und so sehen. Also irgendwie nicht wirklich gibt es eine Ursache- und Wirkungssetzung. Gleichzeitig passiert es aber so und ist dann das eine, das sich scheinbar als das zeigt.
Ja, auf praktischer Ebene ist es ja, Wirkung und Ursache zu erforschen nötig. Ne? Wenn ich irgendwas reparieren will, dann schaue ich, was kaputt ist. Ne? Also das ist eben eine andere Ebene.
Das bleibt alles. Wenn man ein Bild aufhängen will, muss man einen Nagel in die Wand hauen, das bleibt. Nur der ist einfach eine Art, ich nenne es jetzt mal so, energetisches Wissen, was der Nagel ist, was die Wand ist und was Ursache und was Wirkung ist. Das Leben bleibt eins zu eins, wie es vorher war, nur es wird klar, was das Leben ist. Und wenn man weiß, was das Leben ist, nicht mit dem Kopf, sondern auf energetischer Ebene, wir können es auch Herz nennen, wenn man weiß, was das Leben wirklich ist, dann gibt es keinen Tod mehr und dann gibt es auch kein Leben mehr. Alles löst sich auf oder wird transformiert, wenn man weiß, was es ist. Und das Wissen ist energetischer Natur und nicht wissbar, nicht vom Kopf her denkbar. Aber das Leben mit seinen Ursachen und Wirkungen oder den scheinbaren, es bleibt so. Jemand, der regelmäßig zum Satsang geht, kann sich besser fühlen als vielleicht jemand, der jeden Tag nur Stress hat und nichts von Spiritualität weiß. Kann sich so zeigen, kann. Wobei aus eigener Erfahrung ich auch weiß, dass es Leben ja, wie bereits erwähnt, ein Mysterium ist. Es gibt Leute, die gehen jahrelang zum Satsang, 20 Jahre länger, und weinen immer noch, wenn er vorbei ist und kommen im Leben nicht wirklich zurecht. Und dann gibt es Leute, die wirklich da einmal oder gar nicht waren und einfach passiert es so. Es ist mit Ursache und Wirkung gibt es nicht. Es gibt nur das, was sich scheinbar zeigt. Und das, was sich scheinbar zeigt, kann als Ursache und Wirkung passieren und bleibt dennoch das, was man nicht benennen kann.
Gut, in deinen Veranstaltungen, wie laufen die ab? Ist da Stille, wird meditiert, beantwortest du Fragen? Wie läuft das konkret ab?
Also bis jetzt war es so, dass ich kein Schema habe, keinen bestimmten Lehrstil habe. Ich passe mich eigentlich dem Menschen an, der vor mir sitzt. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und er fragt mich irgendwie nach einer guten Übung, dann erkläre ich ihm eine gute Übung und sage ihm auch gleichzeitig, in Wahrheit ist die Übung schon das, was du bist, schon das, was du suchst. Es passiert nur scheinbar als Übung, aber du bist das schon. Und wenn einer kommt und sagt, ja, nichts ist je passiert, kannst du das mal erzählen, dann rede ich ein bisschen mehr in die andere Richtung, ein bisschen vielleicht nicht dualer in dem Sinne, wenn man so möchte. Aber es gibt keine Rangordnung. Also ich verhalte mich sehr gewöhnlich, mache keine Zeremonie, keine Musik, habe keinen speziellen Stuhl, der anders aussieht. Und wenn keine Frage kommt, herrscht Stille. Und wenn Fragen kommen, dann wird halt die ganze Zeit gesprochen. Es war bis jetzt selten still. Es wurde bis jetzt immer sehr viel gefragt.
Okay, und kannst du was sagen, wie das wirkt? Also erlebst du eine Veränderung bei den Menschen, die vielleicht auch öfters mal zu dir kommen?
Ja, also ich mach das noch nicht lange. Ich habe im Prinzip gerade damit angefangen, wenn man so möchte. Ich hatte bisher zwei Satsangs gegeben, wenn man so nennen möchte. Und ich war in dem Sinne, kann man sagen, bin ich da drin halt jetzt neu, wenn man so es nennen möchte, oder. Und da war ich sehr überrascht. Dass wirklich bei einer Person, wie begeistert und wie das ausgedrückt wurde, wie toll und wie das geholfen hat. Und weil ich bin das nicht gewohnt, weil ich gedacht, okay, ich habe nichts gemacht, ich habe hier nur gesessen und deine Fragen beantwortet. Aber es positive Resonanz in dem Sinne hat es schon gegeben. Aber es ist natürlich auf relativer Ebene schön. Das ist das Schönste überhaupt, wenn man. Ich sehe ja draußen keine Menschen. Ich sehe ja draußen keine unbewussten Menschen. Ich sehe, da ist nur Sein, da ist nur Liebe. Ich sehe natürlich das Leid und Identifikation. Und natürlich passieren ja auch Erinnerungen. Das Sein passiert ja als Gedanke weiterhin. Und da sind halt Erinnerungen, wie das auch scheinbar anders sein konnte. Aber es ist daher auf dieser Ebene wunderschön zu sehen, wenn jemand kommt und dann lacht und anfängt aufzublühen. Und das finde ich wundervoll für die Person, für den Menschen. Also das macht mir sehr große Freude. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich das in dem Sinne mache. Das war jetzt eine Beschreibung der relativen Ebene. Das, was Leute sehen, worüber man reden kann, was man wahrnimmt. In Wahrheit ist hier nur diese Lebendigkeit, ist hier nur diese Vibration, die nicht passiert. Das Leben da draußen, so wie es ist, ist einfach nur diese Vibration hier, die einfach Liebe ist. Und all das Berichten von mir ist einfach das, das sich scheinbar als das Berichtete präsentiert und auch das bleibt.
Und du bist in einer ganz normalen Situation, also normalen Anführungsstrichen mit Frau und Kind oder Kindern, ich weiß nicht.
Also wenn man ein Kind hat, ist man selten in einer normalen Situation. Aber gut. Ja, also ich habe eine Frau und eine kleine Tochter, 5 Jahre alt. Die weiß genau, was sie will. Aber natürlich, ich arbeite, habe eine Familie, lebe in Köln. Auf dieser Ebene ist ein normales Leben, was ich führe, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man weiß, was ein normales Leben ist, wenn man weiß, was ein Luxusleben ist, auch wenn man weiß, was ein nicht so schönes Leben ist, wenn man wirklich weiß, was das alles ist, dann ist es immer vollkommen. Kann der Verstand sich natürlich jetzt nicht vorstellen, sagt er, nein, nur wenn ich das und das und nein. Es ist spürbar, dass das Sein, so wie es sich scheinbar zeigt, vollkommen bereits ist.
Mir hilft auch schon die intellektuelle Einsicht, weil ich finde es relaxend, also entspannend, das auch mit dem Verstand zu verstehen.
Ja. Das ist ein Grund auch, warum ich gerne, immer gerne viel über die relative Ebene spreche. Ich könnte jetzt zum Beispiel es ganz non-dualistisch ausdrücken. Dann würde eigentlich jede Frage, die kommt, im Prinzip mit Nein im Endeffekt beantwortet. Egal welche Frage es ist, ich würde immer antworten, letztendlich. Nee, es ist einfach nur dies. Nein, es gibt nur das. Nee, es gibt keine Suche, es gibt kein Mensch, kein Tisch, kein Raum. Einfach nur das. Das ist in Ordnung. Es kann für manche ein super Impuls sein. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt. Wie gesagt, jeder Mensch ist verschieden konditioniert. Und manche Menschen brauchen einen anderen Impuls. Und dann weiß ich, also in dem Moment, das passiert von selber, intuitiv oder wie man es jetzt auch nennen möchte, dass ich dann sehe, okay, hier werde ich jetzt mal ein bisschen dualistischer sprechen. Dann sage ich, pass auf der relativen Ebene wäre es ganz gut, wenn du jetzt mal kurz lauschst. Vielleicht hörst du draußen einen Vogel, irgendwas und spür mal, ist da vielleicht was? Und vielleicht dann kommt hier ein Frieden und dieser Frieden wird immer intensiver und die Erkenntnis, ah, das ist es, ja, so. Und dann kann man immer noch sagen, aber in Wahrheit, das ist das Einzige, was ist. Es gibt nichts weiteres. Wenn du ihn nicht spürst, ist es auch das. Und das ist dann vergleichbar mit einem Busfahrer. Wenn ein Busfahrer nur eine Station anfährt, dann holt er die Leute ab. Wenn ein Busfahrer vielleicht, sage ich mal, gerne redet oder den Stil zufällig hat, fährt er mehrere Busstationen an und kann dann mehrere Leute, sage ich jetzt mal, abholen. Weil letztendlich gibt es nur dasselbe. Es spielt gar keine Rolle, wie man es benennt, wie der Stil ist, wie man redet, wie man darüber redet. Letztendlich gibt es nur dasselbe, was energetisch, was spürbar ist. Und ich mache da keinen wirklichen Unterschied. Ich gebe dem scheinbaren Mensch vor mir das, was er scheinbar braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht, dass er schon das Gesuchte selbst ist. Und ob das dann in der Form oder in der Form, die sowieso dasselbe ist, spielt dann für niemanden mehr eine Rolle. Noch für jemand, noch für niemand.
Im Satsang sind ja wahrscheinlich mehrere Menschen. Sprichst du dann zu jedem Einzelnen, weil es eben ganz unterschiedlich ist? Oder sprichst du da, bezieht sich das dann auf mehrere Menschen und stimmt dann auch für diese mehreren, weil einfach die richtigen Worte dann kommen?
Ich fand das toll von Ramana Maharshi. Also ich habe dieses dicke Buch von ihm mehrmals durchgelesen und irgendwie ist immer was hängen geblieben. Und da hat er mal gesagt, die Lehre für die Bevölkerung, für die Menschheit oder für das Volk gibt es nicht. Es ist immer individuell. Und das empfinde ich in dem Sinne jetzt genauso. Ich mache immer am Anfang eine kleine Einführungsrede, wo ich einfach die Ebenen beschreibe. Ich sage, auf relativer Ebene kannst du tun, was du willst, und auf absoluter Ebene gibt es nur das Gesuchte. So, in dem Sinne. Dauert vielleicht 2, 3 Minuten in dem Sinne. Aber dann nachher, wer mir eine Frage stellt, den spreche ich dann persönlich an. Und dann schaue ich gleichzeitig, wer noch in dem Raum sitzt und gucke dann, ob ich sie so auslegen kann, dass es für ihn richtig ist und vielleicht noch jemand anders damit auch noch was anfangen kann. Aber letztendlich ist das Entscheidende bei einem Satsang, ich sage jetzt mal Designsfühlung in dem Sinne. Das, was nichts ist oder wie man es auch nennen möchte, dass das Nichtsein und wie auch immer. Dieser Frieden ist letztendlich das Entscheidende. Wenn jemand kommt und würde sich die Ohren zuhalten, das Entscheidende ist das, was bereits alles ist. Aber das, was alles ist, passiert auch als Gespräche und kann einen Impuls vermitteln, der bei einem dann, okay. Das Sein ist endlos kreativ. Es kann mit einem Wecksignal scheinbar erwachen, es kann durch Suchen, durch Nichtsuchen, was auf den Kopf kriegen und dann auf einmal ist da Klarheit. Aber wenn diese scheinbare Klarheit sich offenbart, sie kann sich nicht zeigen, sie ist keine Sache, sie ist nicht ein Ding, was sich zeigt und mal in den Hintergrund tritt, was mal vorne ist, mal nicht ist und dann kommt und geht. Nein, es gibt dafür kein Wort. Wenn das Unbeschreibliche aus sich selbst heraus klar ist, ohne klar zu sein, dann ist er einfach nur Wissen ohne ein Wissenden. Und das ist das Ziel, finde ich, in einem spirituellen Zusammensein, scheinbar den individuellen Suchenden auf irgendeiner Weise klarzumachen, du bist das Gesuchte. Und dann ist sowieso klar, dass es nie jemanden gab, dem was klar gemacht wurde. Und es gibt auch keinen Lehrer, es gibt keinen Vincenzo, der Leute einlädt und denen etwas zeigen müsste oder könnte, was sie bereits selbst schon sind.
Was gibt es denn dann?
Das, was es gibt, ist nicht benennbar, nicht beschreiblich. Ich gebe immer gern den Impuls, dass es spürbar ist, weil wenn das scheinbare System hört, dass es energetischer Natur ist, ist da vielleicht, nicht bei jedem, aber vielleicht ein Resonanzaufbau scheinbar eher wahrscheinlich. Als wenn ich sagen würde, was übrig bleibt, ist das Sein, ist die Einheit, ist dies und jenes oder ist das wer oder was du bist. Oder es hat einfach eine Affinität vielleicht. Es ist vielleicht eher eine Affinität, es energetischer Natur zu nennen. Spürbare Einheit, spürbarer Frieden, Seinsfühlung, diese Wörter halt. Aber was übrig bleibt, kann ich dir nicht sagen, weil es halt nichts und alles gleichzeitig ist. Wenn ich sage, dass es das Nichts ist, erschaffe ich das alles. Wenn ich sage, dass es alles ist, erschaffe ich das Nichts. Wenn ich sage, dass es alles und nichts ist, ist da ein Paradox. Und ein Paradox hebt wiederum die Polarität auf intellektueller Ebene. Dann könnte das Ich aber kommen und sagen, okay, es ist alles und nichts. Jetzt weiß ich, was es ist. Dann geht es zu seinen Freunden und sagt, der Vincenzo hat gesagt, es ist nicht alles, es ist nicht nichts, es ist alles und nichts. Und dann haben wir wieder diesen Impuls und das Ich tritt wieder in die Pedale und stärkt sich wieder. Wenn man dem Ich sagt, natürlich immer nur scheinbar, weil es kein Ich gibt, es gibt nur das, das ist ohne Zweites, bla bla bla, aber schau mal, es ist unbegreiflich hier, man kann es hier oben nicht verstehen, es ist hier, es ist spürbar, es ist energetische Natur, du kannst es nicht verstehen. Und spürbare Natur ist auch nur ein Gedanke. Es ist nicht spürbar. Es gibt keinen spürbaren Frieden. Es gibt keine Affinität. Es ist einfach, es ist noch nicht mal Schweigen. Es ist einfach nicht zu benennen und gleichzeitig ohne Zweites. Dann ist vielleicht, nicht bei jedem, die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Verstand kurz aussetzt, hört auf, in die Pedale zu treten. Vielleicht ist noch ein bisschen Fliehkraft da und er rollt noch ein bisschen, aber irgendwann wird das Fahrrad kollabieren, weil es nicht mehr in die Pedale getreten wird. Und dann kann das spürbar sein, was ich versuche anzudeuten, indem ich sage, dass es spürbar sein kann. Aber das ganze Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ist bereits das Gesuchte, ist bereits das, was ist und nicht ist. Kein Wort davon hatte irgendeinen Standpunkt vertreten. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du redest nur Blödsinn, ja. Kein Problem. Einfach nur dies. Dies als Blödsinn. Dies als intelligentes Reden. Dies, dass einer behauptet, das ist okay, das ist nicht okay. Man kann darüber nicht streiten. Es gibt niemanden, der darüber streiten könnte. Es ist einfach. Nur man kann es halt nicht benennen, weil es halt ohne Zweites ist. Wie soll man das nicht Denkbare denken? Wie soll das gehen? Und dennoch ist das Denken das.
Kannst du mit deiner Frau darüber reden?
Ja, also meine Frau, die war immer dabei bei den ganzen Satsangs und Retreats. Ich habe einige spirituelle Lehrer besucht und sie war immer dabei. Und meine Tochter auch. Meine Tochter war schon mit 2 Jahren regelmäßig in Satsangs und auf Retreats sogar. Ich kann mit ihr sehr gut reden und was heißt reden? Da ist ein nicht konzeptuelles Wissen in dem Sinne bei ihr, dass sie weiß, was ich meine, wenn ich was sage.
Aber du redest wahrscheinlich nur darüber, wenn du gefragt wirst, ne?
Das kommt drauf an. So wie ich jetzt rede, rede ich nur, wenn es jetzt heißt, wir sind im Satsang oder im Oneness Talk oder wie man es auch nennen möchte, Non-Duality Talk oder beim Interview. Aber jetzt privat zu Hause rede ich nicht mit meiner Tochter so. Hast du scheinbar dein Kinderzimmer aufgeräumt? Ich weiß ja, du hast scheinbar nie was dreckig gemacht. Das ist ja das, was von selbst. Na, so rede ich natürlich nicht. Also ich rede ganz normal im Alltag und dann scheinbar spirituell an solchen Veranstaltungen. Und es war für mich am Anfang schwer, überhaupt ein Wort rauszubekommen. Ich habe so viel darüber geredet, wo hier der Glaube passierte, der Vincenzo zu sein oder ein Ich zu sein. So viel, stundenlang, mir wurde schon der Mund verboten. Sei mal ruhig jetzt, du redest den ganzen Tag darüber. Als scheinbar das passierte, was nicht passieren kann, das war so selbstverständlich, so friedlich, so klar, dass ich immer wieder überrascht war, dass das scheinbar andere Körper-Geist-Systeme nicht wissen, nicht spüren, glauben nicht zu sein. Das war total unbegreiflich. Also es nicht auf intellektueller Ebene, so allgemein. Es war, und dann braucht es scheinbar eine gewisse Zeit, dass ich so eine Art vielleicht Kommunikation eingestellt hat, darüber irgendwie sprechen zu können. Weil irgendwie schien jedes Wort, was ich sagte, nicht treffend zu sein. Ist es ja auch letztendlich auf der relativen Ebene. Alles, was ich sage, trifft es nicht. Es sind nur Versuche, es sind Angebote auf dieser Ebene. Und dann gut, okay. Auf relativer Ebene trifft es es nie. Und auf absoluter Ebene ist es die relative Ebene, die es halt nie trifft. So war dann die Lehre wieder auf relativer Ebene rund geworden. Es ist unterschiedlich. Vielleicht, wenn ich jemanden sehe und das Gefühl habe, ich möchte ihm was sagen, dann kommt das einfach. Und wenn ich das Gefühl habe, nichts zu sagen, dann wird da einfach Stille sein. Aber das tue nicht ich, das suche ich mir nicht aus. Hier ist weder ein Ich noch ein Nicht-Ich. Hier ist einfach nur vibrierender Frieden, Einheit, wie man es auch nennen möchte.
Und da ist auch kein Urteil bei dir darüber, ob du darüber sprichst oder nicht. Es passiert einfach nur, ne?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Allgemein ist es so, dass vielleicht das gedankliche Ich das Gefühl hat, wenn so etwas wie Erwachen passiert, ist der Charakter eines Menschen zerstört. Da ist er nur noch Ekstase, Frieden. Und diese ganzen Gedanken und Emotionen, die vorher da waren, gibt es vielleicht dann nicht mehr, denkt es sich das Ich vielleicht. Und man schwebt durchs Leben, alle lieben einen und so weiter. Und man empfindet nichts mehr, man ist einfach nur noch Seligkeit oder so. Das ist ein Zeichen von Identifikation, denn damit sagt man ja klipp und klar, wenn man etwas fühlt, etwas zum Ausdruck bringen will, wenn man denkt oder wenn man irgendwelche Stimmungen in sich hat, dass sie nicht das seien. Und dann sind wir sofort wieder in der Polarität. Gut, schlecht. Ich denke nach, was ich tue. War das korrekt? War das nicht korrekt? Das ist alles ich. Das ist alles Identifikation. Wenn aber spürbar klar ist, was Identifikation, was Interpretation, was Verurteilen, was Beurteilen ist, ist da nur noch das eine, die Liebe, die scheinbar als Interpretation, als Beurteilen und Verurteilen passiert und doch Liebe bleibt. Denn ich hab jemand mal im Satsang gesagt, beim letzten, schau, wenn das eine scheinbar als Mensch passiert, braucht es Werkzeuge. Wir müssen alle Gefühle in uns haben, zum Ausdruck bringen können. Man kann nicht gefühlslos und gedankenlos in einer Welt leben, wie diese in dem Sinne jetzt, auf dieser relativen Ebene. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das Kind auf die Straße läuft, kann man nicht gefühlslos stehen und sagen, nee, mach das nicht, stopp mal bitte, okay, du stoppst nicht, gute Reise. Nein, das geht nicht. Man braucht dann Wut vielleicht, dass man einmal schreit, so, jetzt stopp sofort. Und dann, vielleicht hört das Kind und dann bleibt es stehen. Also man braucht alle Werkzeuge in Form von Gedanken, Emotionen, von allen Reaktionen, auch um auf dieser Ebene funktionieren zu können. Und sie sind alle göttlich, sind alle das eine. Solange ein Ich da sind, sind sie nur im Ungleichgewicht. Solange ein Ich da ist, was Identifikation darstellt, ist das Denken nicht geordnet, sind die Gefühle nicht geordnet. Dann möchte man die Gefühle in Ordnung bringen. Man fühlt Leid und Schmerz und dann fragt man sich, okay, warum empfinde ich jetzt Schmerz und Leid? Vielleicht lehne ich gerade irgendein Gefühl ab und dann kommt auf einmal Schmerz als Reaktion der Ablehnung und dann kann man ganz viel drüber recherchieren und interpretieren. Das ist auch alles richtig und in Ordnung. Das hat auch seinen Platz. Nicht für jeden, aber für manche vielleicht. Aber falls die scheinbare Abkürzung passiert, dass durch einen Impuls, ein Ereignis oder wie auch immer, was sich scheinbar zeigen kann, klar ist, was das alles ist, was sich scheinbar zeigt. Der Körper, das Denken, das Fühlen, alles kommt in Harmonie, alles kommt in Ordnung. Man muss nicht 10 Jahre an sich arbeiten. Es ist im Prinzip noch nicht mal ein Augenblick, weil schon alles das ist. Nur wenn es sich scheinbar nicht bewusst ist, ist Unordnung da. Und wenn es scheinbar sich bewusst ist, kann es als Ordnung passieren. Mit natürlich ein paar Schwankungen, die je nach Charakter, wenn einer vorher so ein bisschen jemand war, der mal auf den Tisch gehauen hat. Ich denke jetzt gerade an Papaji vielleicht, was ich da bisher gehört habe oder an Videos gesehen habe, hat man gemerkt, das ist jemand, der vorher bei der Armee war. Und man merkt jetzt hinterher, der Charakter ist noch da, milder, aber man merkt, dass er auch gerne mal Leute da rausschmeißt. Dann können es immer noch hier und da mal zu Aufwühlungen kommen, aber sie werden nicht mehr als negativ empfunden. Es ist einfach nur das eine, es ist die Liebe, die du bist, die ohne Zweites ist. Und die Heilung, könnte man sagen, auf dieser scheinbar relativen Ebene passiert, entweder alles oder nichts. Scheinbar. Aber wenn klar ist, was alles oder nichts oder was scheinbar ist, dann war es nie anders. Es war immer nur das Natürlichste vom Natürlichen.
Du schreibst ja auf deiner Webseite auch über den freien Willen, also dass es quasi keinen freien Willen gibt, weil es gibt einfach keinen, der den haben könnte. Würdest du das auch so ausdrücken?
Es ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, und zwar in dem Sinne, ich habe als Beispiel geschrieben, es gibt weder ein Ich, das einen freien Willen hat, noch gibt es ein Ich, das keinen freien Willen hat. Damit wollte ich klarstellen, dass es nicht darum geht, dass man etwas tun kann oder dass man nichts tun kann. Es geht darum, dass beides sich gar nicht zur Frage stellt, dass beides gar keine Debatte hat, dass da einfach nur das Gesuchte ist, nennen wir es mal den spürbaren Frieden, der scheinbar als Empfindung passiert, ich habe einen freien Willen, und bei dem anderen vielleicht als Empfindung passiert, ich habe keinen freien Willen. Und dennoch in beiden Fällen, das bleibt, was ohne Zweites ist. Jemand, der glaubt, einen freien Willen zu haben, sitzt im selben Boot der Identifikation wie derjenige, der glaubt, oh, ich bin eine arme Marionette, ich kann nichts tun, alles passiert durch Gottes Wille und ich kann nur das tun, was bereits von selbst passiert. Beides ist noch Identifikation. Wenn da einfach gar kein Interpretieren und drüber nachdenken mehr ist als solches, dann ist da nur noch das Unbeschreibliche, das dann einfach als Leben passiert und doch das Unbeschreibliche bleibt. Raus, es ist einfach kein Denken mehr da. Und trotzdem finden Gedanken statt. Das heißt dann Denken ohne zu denken. Leben ohne zu leben. Sein ohne zu sein. Ich versuche es mit den Worten auszudrücken, was man nicht ausdrücken kann.
Ja, gut. Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Gerade fällt mir nichts ein. Hast du noch eine Frage oder?
Ja, über deine Veranstaltung haben wir ja schon gesprochen. Du gibst Satsang am Abend oder auch einen ganzen Tag oder Retreat. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben.
Okay. Also zurzeit gebe ich Satsang in Köln, weil ich, wie gesagt, vor kurzem damit erst begonnen habe, daher noch nicht so bekannt bin, noch kein großes Publikum dadurch habe. Und daher fängt man dann erstmal vor seiner Haustüre an, wie es halt finanziell am machbarsten ist. Also generell ist es so, dass ich bis jetzt es so am Wochenende meistens mache, einmal im Monat zurzeit. Am Samstag ist es eher am Abend, am Sonntag ist es eher am Nachmittag. Das kann man nachlesen. Und nächsten Monat bin ich sogar in der Schweiz. Und mein Ziel ist natürlich, da ich sehr gerne reise, es halt auszubauen, dass ich vielleicht mal auch in andere Städte wie München und so weiter hinkomme.
Und empfiehlst du den Menschen, nicht zu sprechen, also in Schweigen zu sein, wenn die zwischen deinen Veranstaltungen?
Also empfehlen tue ich bewusst nichts. Ich lehne aber auch nichts ab. Das bedeutet, das, was ohne Zweites ist, bleibt das, was ohne Zweites ist, auch wenn scheinbares Sprechen oder scheinbare Stille sich einstellt. Das, was ohne Zweites ist, wird nicht mehr. Das kann weder mehr noch weniger werden. Das heißt, Sprechen ist Stille und Stille ist Sprechen. Wenn jemand kommt, der gerne redet, wunderbar. Wenn jemand kommt, der gerne schweigt, wunderbar. Sobald es einen Vorteil gibt, sind wir wieder im Relativen. Sobald irgendein Zustand besser ist als der andere, sind wir wieder im Relativen. Wenn einer glaubt, er setzt sich hin und lässt das Feuer steigen bis zum geht nicht mehr und zittert vor Ekstase und das sei besser als gerade mitten im Stress zu sein und nichts zu spüren, das ist das Relative. Da muss ein Ich zwischengeschaltet sein, was einen Umstand als spiritueller und besser wählt als den anderen. Die Wahrheit ist aber das, was sich nicht ändert. Denn wenn sich etwas ändern kann, dann ist es nicht mehr die Konstante. Die Wahrheit ist die Konstante und die Konstante darf sich nicht ändern. Sonst wäre sie ja nicht konstant. Denn was geboren ist, wird sterben. Was sich manifestiert, löst sich auf. Das, was spürbar ist, ist irgendwann nicht mehr spürbar. Also alles, was sich zeigen kann, kann nicht die Wahrheit sein. Was sich nicht zeigen kann, ist die Konstante. Und das ist das, was ich versuche anzudeuten, wenn ich sage, dass es energetischer Natur ist, dass es nicht konzeptuell verstanden werden kann. Das ist das, was ich versuche mit relativen Worten anzudeuten, weil es halt keine Sprache gibt, die das beschreiben kann, für was man keine Sprache braucht. Diese Sprache gibt es halt nicht in dem Sinne. Und diese Konstante ist das Leben mit all seinen wandelnden Formen. Der Verstand sagt jetzt, Momentchen mal, eben sprachst du noch davon, dass die Konstante etwas sein muss, was sich nicht verändert und nicht zeigt. Und jetzt sagst du, die Konstante ist das Leben mit all seinen wandelnden Formen. Ja. Das Nicht-Wandelbare passiert scheinbar als das Wandelbare und bleibt dennoch das, was weder das eine noch das andere ist. Und das ist das Unbegreifliche, was ohne Zweites hier spürbar in Anführungszeichen ist. Und da gibt es kein besser, kein schlechter, keine Empfehlung. Und wenn ich eine Empfehlung gebe, habe ich keine gegeben. Und wenn ich keine Empfehlung gebe, habe ich vielleicht eine gegeben. Es ist für den Verstand erkennt Sitzen oder Stehen. Und das, wovon ich rede, ist Sitzen und Stehen gleichzeitig.
Auf jeden Fall brauchst du nicht nachzudenken. Die Worte fließen einfach aus dir heraus. Ne? Du musst nicht erst denken, was du sagst.
Was wir beide bisher besprochen haben, kann ich nicht auswendig lernen. So viel könnte ich nicht behalten, nein. Das kann man nicht auswendig lernen. Nee, das passiert einfach. Ich habe ein paar Videos aufgenommen auf YouTube. Ich glaube, Selfies nennt man die. Gehen nicht lange, 2, 3 Minütchen so. Mir war so danach irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich dann angucke, denke ich, ui, ui, was da so. Also, das passiert einfach in dem Sinne. Aber es wird nicht so empfunden, dass es einfach so passiert. Es wird auch nicht so empfunden, dass das geplant war. Empfunden wird nur, dass hier nur dieser spürbare Frieden ist und es nichts Zweites so gibt. Und trotzdem erscheint ein Video, ein Gespräch. Und wenn mir ein Stein auf den Fuß fällt, tut er weh und ich renne zum Arzt. Trotzdem. Und trotzdem ist nichts passiert. Da muss der Verstand sich mit abfinden. Für den Verstand gibt es kein Happy End hier. Braucht es auch nicht, weil es ihn nicht gibt. Das ganze Leid ist nicht umsonst. Das ganze Leid ist das, was sich scheinbar zeigt. Und das ist das Gesuchte. Und wenn für niemanden, noch für jemanden oder für niemanden klar ist, dass das, was sich zeigt, das Gesuchte ist, wie der Buddha schon sagte, wer wahrhaft versteht, verzeiht allem. Dann ist da nur noch spürbares Verzeihen.
Und dein Verstand ist ziemlich friedlich, oder?
Meistens. Also man muss sich wirklich sehr viel Mühe geben, um mich zu ärgern. Also meine Frau war Meisterin da drin noch vor ein paar Jahren und jetzt hat sie wirklich Schwierigkeiten, mich zu ärgern. Also man muss sich Mühe geben. Aber wie gesagt, Wut ist ein Werkzeug. Ein Mensch ohne Wut kann nicht funktionieren. Aber es sollte natürlich in Harmonie mit den Gesetzmäßigkeiten sein, damit es in Harmonie auch ist. Hier ist dieses System stellt wie alles andere ein Mysterium dar. Es hat alles in sich, was es braucht, um scheinbar zu funktionieren. Und dennoch ist hier ein spürbares Wissen, dass nichts hier passiert ist und dass Gott sei Dank nur das Gesuchte existiert. So dass es kein unfaires Dasein ist, dass andere Leute scheinbar aufwachen und andere Leute leiden müssen. Dass manche Leute das Glück haben, einen Lehrer zu finden und andere nicht und so weiter. Dass das Leben auf der relativen Ebene ist unfair. Manche gewinnen Lotto, manche nicht und wie ich auch bereits erwähnte, auf der spirituellen Ebene. Aber wenn die Wahrheit scheinbar offensichtlich wird, ist das Leben vollkommen. Es passiert, wie es passiert und wie es scheinbar sich zeigt, ist Vollkommenheit. Die scheinbar Nichtvollkommenheit. Wie Nichtvollkommenheit aussieht und auch Vollkommenheit bleibt. Aber das kann das Ich nicht akzeptieren, was ich jetzt sage. Braucht es auch nicht. Es muss erstmal Existenz haben, um überhaupt mitreden zu können.
Ja, dann wollen wir unser vollkommenes Interview jetzt beenden. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich mal auf unsere Begegnung, Gesicht, also im gleichen Raum auch.
Ja, es gibt nur denselben Raum, der scheinbar als der gleiche passiert und doch derselbe bleibt. Ja, danke dir auch. Vielen Dank.
Danke.